systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 28. August 2024. Willkommen zur 207. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden uns heute über die Konferenz Labora unterhalten, denn es hat sich seit letztem Jahr doch sehr viel getan in Sachen sozial-ökologische Transformation. Und dazu begrüße ich wieder recht herzlich Christina Schildmann. Hallo.
Hallo Marco.
Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung und Lisa Basten, ich grüße dich.
Hallo.
Du leitest die Forschungsstelle Arbeit der Zukunft in der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Es hat sich sehr viel getan in Sachen sozial-ökologische Transformation und damit meine ich vor allen Dingen das Sentiment. Das hat sich nämlich sehr stark ins Negative gedreht, habe ich so den Eindruck. Vielleicht deswegen gleich zum Anfang mal die Frage, Christina, hat die sozial-ökologische Transformation überhaupt noch eine Zukunft?
Das ist eine drastische Frage, eine berechtigte Frage natürlich auch. Du hast ja gesagt, das Sentiment hat sich verschoben. Wir wollten die Frage heute mit dir diskutieren, hat das Projekt sozial-ökologische Transformation eine Zukunft? Und man kann sie natürlich auch umdrehen, diese Frage, und sagen, haben wir als Gesellschaft eine Zukunft ohne das Projekt sozial-ökologische Transformation? Das wäre dann, sagen wir mal, ebenso polemisch. Also wir als Hans-Böckler-Stiftung arbeiten natürlich dran mit den Akteuren der Mitbestimmung, dass das Projekt sozial-ökologische Transformation eine Zukunft hat und arbeiten da klar mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, den Mitteln der Forschung, versuchen zu zeigen, wie es gehen kann, wo die Potenziale sind, aber eben auch die Konflikte und Spannungsfelder und warum sich das Sentiment da verändert, wie du es ja genannt hast. Da sehen wir ja beim Sentiment einiges, also jetzt auch mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland. Demokratie ist unter Druck, der Hass auf die PolitikerInnen, insbesondere der Ampelkoalition, diese Hautabrufe bei den Kundgebungen von PolitikerInnen, die Gewalt gegen die Wahlkämpfenden, die einfach nur friedlich ihre Plakate aufhängen, da ist jetzt gerade ja einiges in Aufruhr. Und man kann sich natürlich fragen, was hat das eigentlich mit dem Projekt sozial-ökologische Transformation zu tun? Hat das was damit zu tun? Und da würde ich sagen, ja schon, denn Transformation bedeutet ja auch immer Veränderung, Stress und Ungewissheit und weckt bei manchen den Wunsch nach Menschen, die sagen, ihr müsst ja überhaupt gar nichts ändern. Das erzählen euch die Eliten nur, um euch alles zu verbieten und um euch zu regieren und zu terrorisieren. Also wir sehen schon eine sinkende gesellschaftliche Akzeptanz. Jetzt nicht der sozialen Fragen, um die es da geht, aber auch zur ökologischen Transformation. Und über diese Akzeptanzlücke, so würden wir es nennen, würden wir gerne sprechen heute. Also woraus besteht diese Akzeptanzlücke und wie können wir sie überwinden?
Ja, du hast natürlich recht, ne? Das Soziale, da wird weniger dran gerüttelt, auch wenn ich den Eindruck habe, da in letzter Zeit doch wieder verstärkt. Aber es ist vor allen Dingen das Ökologische, was so triggert, ne?
Ja.
Weil da so die Entbehrungen wahrscheinlich auch sichtbar werden, die man so.
Ja, die Ängste, Entbehrung, das, was man oder auch das Ungewisse, ne? Das ist auch ja ein ganz starker Faktor.
Jetzt habe ich schon eingangs gesagt, dass es heute auch um die Labora gehen soll. Das ist eine Konferenz, die ihr einmal im Jahr macht und die sich ja auch mit diesen Fragen befasst, Lisa. Könntest du uns noch mal ganz kurz erinnern, was die Labora ist und vor allen Dingen, welche Themen sie dieses Jahr beackert?
Die Labora ist die größte Veranstaltung der Hans-Böckler-Stiftung. Es ist eine hybride Konferenz. Das heißt, sie findet vor Ort im Berliner Café Moskau statt, aber alle Inhalte sind auch digital über labora.digital abrufbar. Die Labora findet zum 7. Mal statt und sie fokussiert jedes Jahr auf die Frage, wie gestalten wir die Arbeitswelt oder die Arbeitswelten der Zukunft? Und in diesem Jahr haben wir unter dem Motto Fill the Gap dazu eingeladen, Beiträge einzureichen, Sessions zu gestalten, Vorträge zu gestalten, die sich dem Thema widmen. Welche Lücken sehen wir in den Diskursen rund um die Transformation und in den Entwicklungen. Das ist die betriebliche Perspektive darauf, was sehen wir in einer politischen Entwicklung und was wissen wir aus der Wissenschaft. Und wir fragen dann immer, ne, also dieses Jahr war es im Februar, wir fragen dann immer einen ganz großen Kreis von Menschen, interessiert euch das Thema, reicht was dazu ein? Dann bekommen wir Einreichungen und dann versuchen wir daraus irgendwie auszuwählen, was ungefähr der schwierigste Job überhaupt ist, weil es wahnsinnig viele spannende Einreichungen gibt. Und dann kommt ein Programm zusammen, was jetzt eben steht für dieses Jahr, den 19. September, also in knapp 3 bis 4 Wochen. Und es ist interessant, dass ihr habt ja jetzt darüber gesprochen, dass sich ein Sentiment geändert hat. Ne? Also es ist ein anderer Vibes rund um die Diskussion der sozialökologischen Transformation gibt. Und genau das haben wir auch gemerkt, als wir dieses Programm zusammengestellt haben und als wir dann auch die Hauptpanels gestaltet haben, dass einfach von vielen Seiten bemerkt, dieses Projekt, hinter dem wir uns ja schon auch ein Stück weit alle klar versammelt haben, ne? Dass wir müssen einen Umbau in eine fossilfreie Wirtschaft hinbekommen. Und damit wir das hinbekommen, muss es sozial gut ausgestaltet sein, Punkt. Ne? Oder Ausrufezeichen für dieses Projekt, hinter dem wir uns alle klar versammelt haben, steht immens unter Druck. Deswegen steigen wir auch ein dieses Jahr auf der Labora mit der Frage Zukunft oder Backlash. Wo stehen wir in Bezug auf die Transformation? Und diskutieren hier in diesem ersten Panel unter anderem mit Michael Vassiliadis, dem Vorsitzenden der IGBCE, und aber auch Dirk Messner, dem Präsident des Umweltbundesamtes, sowie meines Erachtens auch besonders spannend Luisa Basner, das ist die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, diskutieren die Frage ja, wo gibt's eine gemeinsame Zukunft da drin noch und wie bekommen wir die hin?
Also auf der Internetseite, die wir in den Shownotes verlinken, da ist auch eine Anmeldung dabei. Und ihr habt schon gesagt, man kann das dann auch online verfolgen. Also da wird dann auch auf der Internetseite der Link dann erscheinen, wo man den Stream sehen kann.
Genau, also egal, ob man digital dabei sein will oder vor Ort im Café Moskau, eine Anmeldung ist nötig. Die Anmeldung zur digitalen Teilnahme ist auch noch ewig offen. Ich kann gleich sagen, die Anmeldung zur Präsenzteilnahme, da gibt es wirklich jetzt nur noch einige wenige Plätze. Also wer da dabei sein will, bitte ganz schnell sein. Aber digital ist natürlich offen und ist dann über diese Webseite die Anmeldung möglich und alles andere passiert dann.
Also das werden wir, wie gesagt, dann entsprechend verlinken. Ich habe den Begriff des Sentiments übrigens deshalb verwendet, weil wir letztes Jahr haben wir ja auch eine Folge vor der Labora gemacht und eine Folge nach der Labora. Und nach der Labora habt ihr erzählt, dass ihr ein sehr positives Gefühl hattet, dass Menschen sich zusammenfinden, sie zusammenarbeiten wollen, also so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und ich finde diesen Kontrast, wenn ich da jetzt, und das betrifft wahrscheinlich gar nicht mal so sehr die Leute, die da auf der Labora waren, sondern das öffentliche Sentiment. Und ich fand diesen Kontrast so merklich zwischen meiner Erinnerung und dem, wie ich jetzt da so drauf gucke und was da für Debatten stattfinden. Und da zeigt sich ja, dass der sehr starke Risse in, naja, der Gesellschaft, in den Parteien, die es betrifft. Und ich glaube, nicht alles, was gesagt wird, ist ja nur Bauchgefühl, sondern vieles dürfte auch irgendwo auf realen Erfahrungen beruhen, die jetzt, das wäre vielleicht die positive Formulierung, jetzt einer politischen Ausverhandlung vermehrt unterliegen. Ne?
Ja, aber wir können natürlich auch in der Forschung wirklich sehen jetzt, wo die Risse auftreten, wo die Spannungsfelder sind. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast mal die Mühe gemacht, unsere Forschung, die wir selber hier entweder im Haus gemacht haben oder in Auftrag gegeben haben, zu durchforsten nach diesen Lücken. Und da haben wir einen ganzen Katalog von Lücken erstellt, den wir im Moment haben. Und darüber würde ich ganz gerne auch sprechen, auch mit Lisa.
Du hast einen Lückenkatalog.
Ich habe einen Lückenkatalog. Ja, eine Lückenliste habe ich das jetzt hier gerade genannt, die Lückenliste.
Willst du uns da vielleicht ein paar Lücken nennen? Weil das, ich glaube, Lisa hat ja gerade eben dieses Panel Zukunft oder Backlash schon angeteasert. Das ist ja genau das, wo diese Lückenliste dann wahrscheinlich auch nochmal besprochen wird.
Ja, die Lückenliste, da nenne ich gerne welche von, weil das, glaube ich, alles Lücken sind, mit denen wir uns dringend beschäftigen sollten und die wir in der Forschung deutlich sehen können. Die ersten Lücken, die ich da ausgemacht habe und die, glaube ich, auch, und da kann Lisa gleich nochmal was zu sagen, auf der Labora adressiert werden, ist eine Akzeptanzlücke und eine Wissenslücke. Ich will das zeigen, wo ich das her habe. Wir haben nämlich ja beziehungsweise unser IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, hat eine Studie kürzlich gemacht zur Akzeptanz des CO2-Preises. Marco, das weißt du, weil ihr kürzlich dazu, glaube ich, selber auch einen im Podcast gemacht habt.
Jawohl.
Da tauchen diese beiden Lücken auf. Das ist ja interessant zu sehen, dieser CO2-Preis, um den es da geht, den gibt es ja seit 2021, startete bei 25 Euro pro Tonne CO2 und stieg dann bis 2024 schrittweise auf 45 Euro. Also Preis auf Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel. Und dieser CO2-Preis war ja irgendwie unter WissenschaftlerInnen, aber auch in der Politik irgendwie so diskutiert als die Superwaffe gegen den Klimawandel, die Silver Bullet, das ist eigentlich das genau, womit jetzt dieser Klimawandel gestoppt werden sollte. Und jetzt sehen wir in dieser Studie, dass die Akzeptanz aber wirklich ziemlich miserabel ist. Wir sehen, nur eine Minderheit der Deutschen findet diese CO2-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und Wärme, da ist er ja in der aktuellen Form akzeptabel. 7% sagen sehr akzeptabel, 19% eher akzeptabel, 21% unentschieden und über 50%, und das ist ja wirklich eine hohe Zahl, eher inakzeptabel oder ganz inakzeptabel. Das fand ich schon mal einen erschreckenden Befund. Und wenn man sich diese Lücke jetzt mal anguckt, diese Akzeptanzlücke, dann sieht man in der Lücke ganz viele Unterlücken, und zwar Arm und Reich, der Arm und Reich-Gap. Die Akzeptanz sinkt bzw. sie steigt mit dem Einkommen. Je weniger Einkommen, desto geringer die Akzeptanz. Dann haben wir ein Sorgen-Gap, würde ich sagen. Also wer sich große Sorgen um seine wirtschaftliche Situation macht, lehnt den CO2-Preis häufiger ab, als wenn man sich weniger Sorgen macht. Stadt-Land-Gap sehen wir. LandbewohnerInnen sind skeptischer als StädterInnen. Das ist auch logisch, weil die sind stärker auf das Auto angewiesen, also die LandbewohnerInnen. Und ein Ost-West-Gap in den ostdeutschen Ländern findet der CO2-Preis besonders wenig Unterstützung, außer Berlin. Aber das ist ja sowieso eine andere Geschichte. Also das sehen wir darin. Und wir sehen darin auch eine Informationslücke, das hatte ich vorhin gesagt. Und die ist auch ganz drastisch. Wir sehen, wie schlecht die Menschen, die befragt worden sind, über diesen CO2-Preis informiert sind. Also drei Viertel der Befragten sagen selber, sie seien schlecht oder gar nicht über die CO2-Bepreisung informiert. Und diese Studie zeigt auch, dass die meisten Befragten die aktuelle finanzielle Belastung durch diesen CO2-Preis total drastisch überschätzen, während sie die absehbare Kostenentwicklung total unterschätzen. Also man sieht, da fehlen einfach Infos.
Das war übrigens für mich eine der interessanteren Folgen, auch im Sinne der, was wir da besprochen haben, weil ich habe im Vorfeld dieser CO2-Bepreisung sehr viele Diskussionen geführt, und da hatte sich so für mich gezeigt, mit Ökonomen, die sind sich da weitestgehend einig, dass, oder also auch nicht alle, aber weitestgehend einig, dass man da quasi, man macht diese Bepreisung, dann macht man so die Umverteilung und dann wird das alles schon und hat noch ein bisschen Geld für Transformationen übrig und super. Während ich bei, ich sag mal salopp, normalen Menschen, also die sich jetzt nicht professionell mit diesen Themen befassen, sehr oft gehört habe, ach, die Politik, die wird ja eh nur mir da die Steuern darüber erhöhen. Also die wird ja eh nur dieses Geld nehmen und mir nichts zurückgeben. Und jetzt sind wir halt auch noch in der Lage, dass das irgendwo auch noch stimmt. Und dann kommen halt genau auch solche Umfragen oder Studienergebnisse raus. Und ich glaube, das illustriert sehr gut, wie feinkrisselig und wie ja vorsichtig man mit solchen Sachen auch umgehen muss.
Ja, und das zeigt, dass man mit so einer rein marktwirtschaftlichen Lösung, und das ist das ja, dass man damit keine Akzeptanz gewinnt. Man braucht da auch einfach noch Umverteilungsmechanismen. Das war ja das, was Lisa Bassen am Anfang auch gesagt hat. Und das sehen wir in dieser Befragung sehr, sehr deutlich.
Das Soziale im Ökologischen, ne?
Genau, das Soziale im Ökologischen.
Die Diskussion um den CO2-Preis, die du jetzt gerade skizziert hast, dann nochmal, Christina, ist, finde ich, ein super sprechendes Beispiel. Ist aber auch nicht das Einzige. Also wir können an verschiedenen Stellen ja sehen, dass sich so eine Skepsis durchsetzt. Also es ist ja auch ein fehlendes Vertrauen, einfach, dass diese Maßnahmen schon irgendwie richtig sein werden, unserer gewählten Vertreter oder anderer Institutionen. Und ich finde interessant, dass wir auf der Labora auch an noch so ein paar anderen Stellen sehen, dass Themen, die noch letztes Jahr eigentlich ziemlich positiv oder als Konsens ein Stück weit diskutiert wurden, dieses Jahr von unseren Programmpartnern als sehr kritisch wahrgenommen werden. Zum Beispiel die Mobilitätswende. Also auch hier haben wir eine Session vom BUND und NABU, aber da ist auch die Evangelische Kirche dabei, da ist auch Verdi dabei, ist eins der Beispiele für diese großen, starken Bündnisse, die rund um die Transformation entstanden sind. Und die Session, die dieses Jahr gestalten, geht aber darum, nicht um das Bündnis selber, also das steht und das ist auch super, sondern darum, dass es so mega, mega schwierig ist, dieses Thema zu kommunizieren und dass Mobilität so unglaublich polarisiert. Und die zeigen dann auf, ne, es gibt Unterschiede in Regionen, es gibt Unterschiede zwischen den Mitgliedsorganisationen, es gibt auch Interessenunterschiede drin und schauen dann, welche Strategien haben wir eigentlich noch, um Menschen einzubeziehen. Also das heißt, es steht viel, viel mehr, also rund um die Mobilitätswende steht die Kommunikation, Leute da mitzunehmen, dahinter zu versammeln und auch so ein, ja, wir schaffen das schon hervorzurufen, steht wirklich immens unter Druck. Und das ist jetzt auch eben ein weiteres Beispiel, die Mobilitätswende. Und wir sehen das an verschiedenen anderen Stellen, dass ich schon sagen würde, es ist nicht nur die Kommunikation um den CO2-Preis oder eine einzelne Kommunikation um die Mobilitätswende, die da schiefgegangen ist, sondern es ist so ziemlich flächendeckend, dass wir eine bröckelnde Zustimmung in all diesen ja eigentlich relativ weit fortgeschrittenen Transformationsbemühungen haben.
Ja, und du hast gerade ja noch eine neue Lücke benannt, die Bezeichnung finde ich absolut gut und richtig, Vertrauenslücke hast du gesagt. Das sollten wir auf jeden Fall in unsere Lückenliste mit aufnehmen. Ich will noch auf die nächste Lücke, die wir da ausgemacht haben, und zwar die Orientierungslücke. Die hat ein bisschen was mit der Informationslücke zu tun, aber die hat nochmal eine andere Dimension. Und ich will auf eine andere Studie aufmerksam machen, die wir in Kürze veröffentlichen, die wird total spannend werden. Wir sind in der finalen Schleife, nämlich eine Beschäftigtenbefragung, die heißt ArbeitnehmerInnen und die Energiewende von Vera Trappmann und Felix Schulz. Die haben schon mehrere Studien für uns gemacht und die wollten verstehen, wie die Beschäftigten die Energiewende bewerten. Also was führt zur Zustimmung, was führt zur Unsicherheit bis hin zur Ablehnung, welche Instrumente werden bejaht, welche lehnt man eher ab. Und da sehen wir eine riesige Zone der Verunsicherung. Zum Beispiel wird dort die Aussage getestet, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird neue Jobs in Deutschland schaffen. Da sagen 12% volle Zustimmung. 35% sagen Zustimmung, aber 36% sagen, ich stimme weder zu noch lehne ich ab. Das ist die Gruppe, die offensichtlich dazu gar nichts sagen kann, weil sie weiß es einfach nicht, ob der Ausbau der erneuerbaren Energien neue Jobs schaffen wird oder nicht. Also hier fehlt Orientierung, hier fehlt Information und das Gefühl, wir können es irgendwie bewerten, wir verstehen's. Das fand ich ziemlich bestechend an dieser Studie. Und wir sehen in dieser Studie von Trappmann-Schulz, die wie gesagt in wenigen Tagen, hoffe ich, veröffentlicht wird, noch eine andere Lücke, nämlich könnte man sagen Beteiligungslücken. Die beiden, Trappmann und Schulz, wollen nochmal verstehen, wie der Ausbau der Windenergie bewertet wird. Und dieser Ausbau ist, das zeigen sie auch ganz klar, immer noch super kontrovers, auch wenn wir eine Mehrheit haben, die dafür ist. Aber wir haben eben auch Mobilisierung dagegen und die Konfliktlinie verläuft zwischen den parteipolitischen Grenzen, sehen wir. Das ist eigentlich auch klar. Die Frage, die dann aber gestellt worden ist oder die Aussage, die dann noch getestet worden ist, die ist spannend, nämlich wenn Bürgerinnen und Bürger vom Bau der Anlagen profitieren, dann würde ich das Ziel und den Bau eher unterstützen. Da sehen wir, das lässt die Gegnerschaft dahinschmelzen und dann haben wir plötzlich für den Windenergieausbau Mehrheiten und zwar bei den AnhängerInnen aller Parteien, auch bei AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Das fanden wir spannend.
Herr Christina hat ja eben erwähnt dann in Bezug auf die Trappmann-Studie, wie wichtig Formen der Beteiligung sind. Und ich finde es gut, wenn wir jetzt dazu tatsächlich auch kommen, weil wir können sehr lange über den Doom-Charakter des Ganzen gerade sprechen. Und es ist auch wirklich düster zum Teil, ne? Und es ist auch, macht Angst und Sorgen. Und wir sehen aber auch immer wieder, also wenn ich aufs Labora-Programm blicke, dann sehe ich die konkrete Praxis in den Betrieben vor Ort, die eben so weit ist und die schon sehr klar auch aufzeigt, hey, wir haben eigentlich auch ein paar Lösungsansätze und die stehen überhaupt nicht in Frage und die scheitern auch nicht, sondern die funktionieren richtig gut. Zum Beispiel der Blick in die Lausitz, ne? Also Braunkohlerevier, zum Teil Brandenburg, zum Teil Sachsen. Hier ist ja ein Strukturwandel im vollen Gange. Und wir haben ein Projekt auf der Labora der BTU Cottbus-Senftenberg, aber auch von der Deutschen Bahn ist da dabei und der DGB auch, die einfach zeigen, wenn wir die Menschen einbeziehen in die Umgestaltung ihrer Arbeitswelten, ihrer Betriebe, der Orte, in denen sie nun mal ihr Erwerbseinkommen erwirtschaften, dann funktioniert die Akzeptanz auch von so einer Wahnsinnstransformation wie in der Lausitz schon ganz gut. Der Key scheint wirklich zu sein, die Leute mit einzubeziehen. Ganz ähnlichen, wenn auch ganz anderen Prozess stellt das Projekt Steel to HB in Bremen vor. Das ArcelorMittal, also das ist Stahl, die sagen eben auch, die soziale Transformation wird gestaltet. Und wenn wir die gestalten, gibt es auch ganz klar eine Zustimmung dazu. Da ist aber auch spannend, weil die sagen schon auch, okay, wir müssen damit selbstkritisch sein. Wir können nicht einfach rausgehen und rausblasen, wird schon alles super sein, Hauptsache wir reden alle mit, sondern die sagen auch ganz klar, okay, wo sind unsere Grenzen, welche Erfolge können wir uns angucken im Bereich in der Transformation und was kann Mitbestimmung da wirklich im Moment leisten. Das heißt, Steel to HP ist ganz klar ein Best-Practice-Beispiel, die aber auch sagen, müssen uns ehrlich machen. So, den Leuten nicht Blabla erzählen, sondern ganz ehrlich sagen, das sind die Grenzen dessen, was hier möglich ist. Und noch ein dritter Beitrag auf der Labora, der in dieselbe Kerbe haut und nochmal aber einen ganz neuen und sehr, sehr praxisnahen Zugang findet, ist die Lernreise in der Automobilzulieferindustrie mit Alexander Ziegler und Maximilian Locher vom ISF München Projekt, das wir auch in der Forschungsförderung begleiten durften. Und Lernreise, Christina, kannst du vielleicht gleich auch noch mal mehr dazu sagen, ist, finde ich, ein spannendes Modell, weil die ja wirklich ein Instrumentarium auch entwickeln zur Beteiligung, insbesondere in KMUs.
Ja, absolut. Die Studie ist veröffentlicht, die kann man nachlesen. Die heißt auch tatsächlich so, sozialpartnerschaftliche Lernreise für Zukunftsprojekte. Und die beiden Forscher Alexander Ziegler und Maximilian Locher sind mit der Ausgangsfrage gestartet, wie können eigentlich kleine und mittelständische Industrieunternehmen die Transformation schaffen? Denn an denen hängt es ja auch sehr stark und die haben aber nicht die Ressourcen und die Innovationsabteilungen und die strategischen Köpfe im Zweifel wie die großen Konzerne und sind aber auch gleichzeitig natürlich vor der Herausforderung, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um sich zukunftsfit zu machen. Und die beiden haben gefragt, wie sind die Herausforderungen eigentlich konstruiert und wie kommt man da zu neuen Geschäftsmodellen und insbesondere, welche Rolle können da auch Betriebsräte spielen, die zunehmend in diese aktive Rolle geraten, auch wirklich Unternehmen in die Zukunft zu denken. Und die sind da in diesen Betrieb reingegangen, also Forschung mitten im Betrieb zu diesem, Lisa Basten hat es gerade gesagt, mittelständischen Zulieferer der Automobilindustrie. Die machen was sehr Spezielles. Die produzieren Präzisionsdrehteile für den Antriebsstrang mit Verbrennermotor. Das musste ich mir aufschreiben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das ist auch egal. Denn total klar ist, wenn das Verbrenner auskommt für Europa, dann werden diese Teile in Europa einfach nicht mehr gebraucht. Und die Belegschaft der Firma und natürlich auch das Management, die fragen sich dann, was sollen wir denn in Zukunft bauen? Das Geschäftsmodell, das Komplette steht da in Frage. Und die Forscher haben mit denen einen Prozess organisiert, wo mitbestimmt das neue Geschäftsmodell entwickelt worden ist. Und dieses Unternehmen baut eben in Zukunft Drehteile für elektrohydraulische Bremssysteme, heißt es. Also da sind die zusammen hingekommen und arbeiten auch zusammen aus, was heißt das? Wie kommt das Unternehmen dahin? Welche Weiterbildungsmaßnahmen brauchen wir? Wie qualifizieren wir die Beschäftigten? Und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie sozialpartnerschaftlich eben die Zukunft geplant wird. Und die haben das sich zwar für dieses eine spezielle Unternehmen angeguckt, aber die haben daraus eine Art Blaupause entwickelt, wie auch andere Mittelständler sozialpartnerschaftlich ihre Transformation da gewuppt kriegen. Kann ich nur empfehlen für alle, die da mitten in der Praxis sind.
Ja, das ist ja ein sehr spannender Fall, weil im Grunde ja diese Kooperation zwischen allen Beteiligten ja dann wahrscheinlich wirklich auch einfach am produktivsten ist, weil die einen wissen ja ungefähr, was sie können und was sie auch für Ideen haben und die anderen tragen dem dann bei und so findet man dann auch etwas, was kohärent im Unternehmen von allen vertreten werden kann, weil meistens ist ja dann das Problem, wenn die einfach nur die Führung sagt, so, wir bauen jetzt halt was anderes, dann stehen alle anderen da und
Ja, und die Führung weiß es ja oft auch gar nicht. Ne? Und die zusammen haben sie es entwickelt. Und Lisa Basten hat ja gesagt, Einbeziehen, Mitbestimmung ist key in der Transformation. Ich will aber noch einen zweiten Key hinzufügen, den wir ganz stark sehen in der Studie von Trappmann und Schulz zu ArbeitnehmerInnen und die Energiewende. Der zweite Key ist nämlich Konditionierung. Es gibt mehrere Handlungsfelder, die die beiden AutorInnen in dieser Studie ausfindig gemacht haben, in der Energiewende, die die Unterstützung aller Anhänger aller Parteien finden. Das ist ganz erstaunlich, dass es das überhaupt gibt, aber das ist so. Und ein ganz zentrales Element ist, staatliche Unterstützung muss an soziale Bedingungen geknüpft werden. Also Subventionen für Unternehmensansiedlungen muss geknüpft werden an Jobgarantien, an Standortgarantien, an Tarifverträge, an Betriebsräte. Und wenn man das macht, dann erhöht man die Zustimmung zu so Milliardeninvestitionen erheblich. Also man stellt sich jetzt vor, diese Investitionen, die staatlichen oder die Unterstützung von Chipherstellern wie Intel und TSMC, die da jetzt ja gerade ihre Gigafabriken bauen in Ostdeutschland und dazu mit sehr, sehr viel Geld gelockt worden sind. 5 Milliarden an TSMC und 10 Milliarden an Intel, die würden geknüpft an genau diese sozialen Bedingungen. Dann hätte man eine erhebliche Zustimmung dazu. Und die Frage, die dazu gestellt worden ist oder die Aussage, die gemacht worden ist, ist, die Vergabe von Fördergeldern für erneuerbare Energien sollte an gute Arbeitsbedingungen geknüpft werden. 68% Zustimmung, 26% weiß nicht. Und diejenigen, die sagen, das wollen wir nicht, das ist eine Handvoll. Also das ist eine Politikmaßnahme, die ganz offensichtlich, unterschreiben die AutorInnen, die ökonomischen Ängste aufgreift, die besonders die AfD und BSW-Befürworter haben und die sie mit der Energiewende verbinden und die man damit auch bearbeiten kann. Also dieses Binden von staatlichen Investitionen an Kriterien guter Arbeit, wie zum Beispiel Tariflohn, das ist auch key, sehen wir hier.
Das sind ja sehr konstruktive Lösungsansätze, die wir jetzt gerade da besprochen haben, ne? Also das zeigt ja, und das ist dann vielleicht auch das Gute an der aktuellen Situation, dass jetzt nach der Ernüchterung, also erst kam die Aufbruchstimmung, dann die Ernüchterung, und dass jetzt aus vielleicht auch dem größeren Zwang auch sehr konstruktiv über alles zu reden, wenn man es im Zaum halten will, dann jetzt tatsächlich dieses Fortschreiten entsteht. Das wäre jetzt auch keine ungewöhnliche Verlaufsweise für solche Vorgänge.
Aber wir sehen nicht nur Diskursnotwendigkeit, sondern wir sehen auch ganz handfeste materielle Notwendigkeiten. Eine Lücke habe ich vorhin vergessen. Wir sind jetzt schon beim Positiven, aber ich will auf die Lücke hinweisen, nämlich die Finanzierungslücke. Dazu hat das eben erwähnte IMK ja auch eine Studie gemacht, zusammen mit dem IW, also dem Institut der deutschen Wirtschaft. Und die haben gerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, dass 600 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren zusätzlich investiert werden müssen in Straßen, Schienen, soziale Infrastruktur, Stromnetze und so weiter. Das mit den Investitionen ist auch deswegen so wichtig, weil, und da gehe ich nochmal auf Trappmann und Schulz, 37% der Beschäftigten sagen, dass ihr Arbeitsplatz von wettbewerbsfähigen Energiepreisen abhängig ist. Also die fürchten ganz ernsthaft um ihre Jobs, wenn die Energie teuer ist. Und das zeigt einen sehr klaren Handlungsauftrag, der sich jetzt wirklich im materiellen Bereich befindet. Und ich sehe auch noch einen wichtigen Lösungsansatz, den habe ich aber vorhin auch schon angedeutet. Da geht es um Kommunikation tatsächlich. Wir sehen bei bestimmten Themen, dass unglaublich viele Mythen und Falschinformationen in der Debatte sind. Deswegen sind wir jetzt als Hans-Böckler-Stiftung dazu übergegangen, in der Forschungsförderung so Faktenchecks zu machen. Zum Beispiel zu Atomstrom. Einfach mal die gängigen Mythen in dieser Atomstromdebatte zu beleuchten und eben dazu dagegen die faktenbasierten Infos zu stellen. Und da zeigen wir dann einfach, diese Annahme, Atomstrom ist besonders günstig, stimmt einfach nicht. Die Betriebskosten sind günstig, aber die gesamtwirtschaftlichen Kosten eben nicht. Oder die Idee, ein Wiedereinstieg wäre zügig möglich, ist falsch. Alleine die Beschaffung neuer Brennelemente ist unfassbar teuer und dauert locker mal 2 Jahre. Also sowas machen wir auch, dass wir versuchen, einfach Sachlichkeit in die Debatte zu kriegen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das wirklich so ein positiv rosiges Pfad und Bild ist, wie du es jetzt gezeichnet hast, Marco, gerade so. Ich würde dir sehr, sehr gerne aus vollstem Herzen zustimmen und sagen, yes, hier, wir haben die Lösung. Ich glaube, was wir sehen und was wir beschrieben haben, ist, dass in den Unternehmen, in den Betrieben, bei den Sozialpartnern eben ganz, ganz viel in Bewegung schon geraten ist. Und natürlich sehen wir jetzt auch Ergebnisse, weil die haben sich schon vor ein paar Jahren aus dem Weg gemacht und das mit Hochdruck betrieben, ne, eine Transformation zu gestalten, die nachhaltig ist und sozial gerecht, also ökologisch nachhaltig und sozial gerecht ist. Aber, und das ist das Problem, wenn die Zustimmung, die allgemeine Zustimmung aufgrund der beschriebenen Lücken weiter so bröckelt und weiter so sinkt, dann kann das nicht so klappen. Die Arbeitswelt ist an der Stelle und auch die sozialpartnerschaftlich gestaltete Arbeitswelt ist an der Stelle nicht in einem Vakuum. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtiger denn je, im Moment zu gucken, welche Rahmenbedingungen brauchen wir. Diese Investitionsbedarfe, die Christina Schildmann gerade beschrieben hat, sind absoluter Schlüssel. Und welche Allianzen brauchen wir auch? Ne? Da noch stärker zu gucken, und das ist das, was wir auf der Labora ja, was uns da sehr klar ins Pflichtenheft auch geschrieben wurde, was wir gerne umsetzen, ist, wer ist denn da draußen noch, der im Grunde sich hinter diesem Projekt versammelt und welche Kräfte können wir entfesseln, um zu zeigen, mit Fakten, mit Informationen, aber eben auch mit ganz, ganz konkreten Beispielen zu zeigen, wir können das hinbekommen. Wir können diesen Wandel sehr wohl immer noch schaffen. Das Projekt sozial-ökologische Transformation ist noch nicht gescheitert, aber es steht unter einem immensen Druck.
Ja, es ist auf der Kippe, da würde ich absolut zustimmen.
Lisa, ich glaube, ich habe es schon so gemeint, wie du es gesagt hast, ne? Also ich glaube, es ist unstrittig, dass die Transformation gerade von vielen Seiten unter Druck gerät und eine sehr miese Stimmung herrscht. Aber was ich meinte, ist tatsächlich, wenn man diese positiven Beispiele hat, also wenn man sieht und wenn man zeigen kann, das und das funktioniert, der und der Weg ist gangbar, hier haben wir Lösungen für die Probleme, dann hat man halt auch eine Möglichkeit, diese negativen, ja, ich will es jetzt nicht Ansichten nennen, weil bei manchen Leuten sind es halt auch Erfahrungen, zumindest damit zu kontern, zu sagen, ja, stopp mal, es gibt aber diesen Weg, den man gehen kann. Also, natürlich wird nicht alles funktionieren, ne? Und nur weil es einer geschafft hat, heißt jetzt nicht, dass das auch 10 andere schaffen, weil Wirtschaft heißt ja auch scheitern, auch wenn man vielleicht vieles richtig macht. Aber dass es überhaupt wieder die Möglichkeit gibt, an positive Entwicklung zu denken, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in den letzten Monaten auch sehr stark gefehlt hat. Also deswegen bin ich euch da auch sehr dankbar, dass ihr diese Sache sichtbar macht.
Da hast du natürlich total recht und es ist ja auch, also es ist ja auch wichtig, das auch nach vorne zu stellen. Ich glaube, 2 Punkte dazu vielleicht noch. Was uns schon auch sorgt und was wir auch versuchen werden, auf der Labora nochmal stärker nach vorne zu holen, ist die Frage, okay, in den Betrieben und in den Unternehmen haben wir ganz viele Positivbeispiele. Das sehen wir in der Forschung, das sehen wir auf der Labora. Der Blick auf die Jugend da drin ist einer, den wir, glaube ich, manchmal vernachlässigen. Also es gab diesen Aufschrei, als dann die Ergebnisse der Europawahl rauskam und man einfach gemerkt hat, die Jugend hat konservativ und rechts gewählt in großen Teilen. Ich finde es sehr spannend, was Luisa Basner, die hatte ich schon erwähnt, ne, die ist im ersten Panel von der Bundesschülerkonferenz, die hat danach gesagt, naja, diese Ergebnisse spiegeln die Ängste und den Stress der Jugendlichen in aktuellen Zeiten wider. Aber was sie auch widerspiegeln, ist die mangelnde politische Bildung. Sie sagt ganz deutlich, wir sehen das Ergebnis von einer mangelnden Medienbildung und von einem lückenhaften Bildungssystem an der Stelle. Und das, finde ich, ist etwas, was wichtig ist, mit der Diskussion um Zukunft noch stärker zu verzahnen. Aber in einer anderen Session steigen wir so ein Stück weit später ein. Da gucken wir uns nämlich an einen Punkt, an dem es ja auch scheitern kann, ist die Frage nach dem Fachkräftemangel. Also wenn wir einfach nicht genug Leute haben, die Transformation gestalten können, fachlich gestalten können, dann funktioniert das nicht, selbst wenn wir eine Zustimmung dazu wiederherstellen würden, gesellschaftlich. Und wir sehen ja, der Fachkräftebedarf in umwelt- und klimarelevanten Berufsfeldern steigt besonders. Und ich finde es toll, dass wir auf der Labora dieses Jahr den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, das ist ein Arbeitgeberverband aus dem Bereich, zusammen mit dem Wissenschaftsladen Bonn gewinnen konnten, die sich genau angucken, okay, wann treffen junge Menschen eigentlich eine berufliche Entscheidung und nehmen dabei Überlegungen der Nachhaltigkeit mit rein. Und in diesem Netzwerk sind dann die GLS-Bank oder die Deutsche Klimastiftung, Umweltbundesamt, alle mögliche. Und die schauen dort in der Fishbowl-Diskussion auf der Labora wirklich, was können wir jetzt konkret tun, um diese Nachhaltigkeitsentscheidung nochmal viel stärker in die Berufsorientierung einzubeziehen.
Das heißt, es wird dieses Jahr eine spannende Labora, in der es, glaube ich, sehr viele, sehr wichtige Dinge zu besprechen gibt, die dann hoffentlich in eine positive Zukunft führen, Lisa. Ne? Kannst du uns nochmal erinnern, wir haben es am Anfang gesagt, aber das ist ja jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde her. Labora, wann genau ist sie?
Das mache ich gerne. Das kann ich auch jederzeit, wenn du mich mitten in der Nacht aufweckst. Also den Teil schaffe ich. 19. September, 9.30 Uhr geht's los. Labora.digital, Anmeldung ist noch offen. Und wir freuen uns wirklich sehr über jeden und jede, die dazu kommt und auch mitdiskutiert. Wir brauchen jetzt ganz, ganz, ganz viele Stimmen, um diese ganzen Aspekte weiterzubringen und eine Zukunft zu bauen.
Nur um sicher zu gehen, labora.digital, das ist tatsächlich die Internetseite. Ich habe da ganz kurz gestutzt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Hab ich gedacht, huch, das ist eine Internetendung mittlerweile. Ja, ist es. Also labora.digital ist tatsächlich die Internetseite. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christina Schildmann und Lisa Basten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Ideen, Hinweise und Fragen habt, dann könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also da kommen Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen hin. Und in den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts und natürlich den Link zur Labora und dem Programm. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Ciao.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.